Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, ach, Freunde muss ich hier gar nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass hier nur wiedergeborene Christen heute Abend anwesend sind. Ich freue mich, dass es hier eine Gemeinde gibt in Neuwied-Gladbach. Ich war schon mehrmals in Neuwied zum Dienst, aber zum ersten Mal jetzt hier bei euch. Ich freue mich immer, wenn ich eine neue Gemeinde kennenlernen darf. Ich freue mich besonders, wenn hier so ein gutes Durchschnittsalter ist. Kaum ein graues Haar zu sehen. Das ist ja ganz außergewöhnlich. Schön, das freut mich. Ich gehe nicht aus, dass die Haare, davon aus, dass die Haare gefärbt sind, ja, sondern dass ihr wirklich so jung seid. Ja, ich danke für die Einladung hierher und für das Vertrauen, das damit ausgesprochen ist auch. Und ich hoffe, dass ich das auch rechtfertigen kann. Nun, ich wurde gebeten, ein paar Sätze der Vorstellung zu sagen. Ihr hört es sicher schon an der Sprache, dass ich ein Hiesiger bin. Ich bin im benachbarten Hessen geboren und aufgewachsen, im Raum Kassel, also so grob 200 Kilometer von hier, und bin auch in einer gläubigen Familie groß geworden. Bin ich sehr dankbar dafür. Meine Mutter lebt noch mit fast 91 Jahren. Und das Familienfest, das letztes Wochenende stattgefunden hat, Bruder Johann, war nicht die Silberhochzeit, die steht noch bevor in ein paar Jahren, sondern ein runder Geburtstag, in diesem Fall in meinem Leben, der 50er. Das war am letzten Wochenende. Ja, wir sind eine kleine Familie, für russlanddeutsche Verhältnisse auf jeden Fall, ja. Wir haben zwei Kinder, wir sind dankbar, dass wir die zwei haben. Beinahe hätten wir gar keine haben können, dann sind zwei noch relativ viel, nämlich einen Sohn, 18,5 und eine Tochter, 15,5. Meine Frau ist Österreicherin. Ich weiß nicht, ob ihr die Mentalität der Österreicher so ein bisschen kennt. Seid ihr da ab und zu im Urlaub? Macht ihr da missionarische Einsätze in Österreich? Ja. Also man sagt so, wenn ein Österreicher Ja sagt, dann meint er vielleicht. Und wenn er vielleicht sagt, dann meint er nein. Und wenn er nein sagt, dann ist es gar kein Österreicher. Die können gar nicht nein sagen. Die sind so höflich, so charmant, so nett. Die werden einem nie ins Gesicht nein sagen. Da sind wir schon fast beim Thema persönliche Evangelisation, ja. Wenn man Menschen einlädt, zu einer Veranstaltung zu kommen, viele sagen, ja, werde ich schon kommen. Und dann denkt man, oh, ob der Platz reichen wird, ob der Raum groß genug ist. Und dann kommt die große Ernüchterung, ja. Es waren alles Österreicher, die gibt es nämlich auch hier in unserem Breitengraden, haben Ja gesagt, aber haben vielleicht gemeint oder sogar Nein. Nun, aber in meinem Fall war es mein Glück. Meine Frau konnte nicht Nein sagen, als ich sie gefragt habe, ob sie ihr Leben mit mir verbringen will. Und das tut sie jetzt schon fast 22 Jahre. Also noch ein bisschen Platz bis zur Silberhochzeit. Ja, wir leben jetzt, nachdem wir 20 Jahre in Baden-Württemberg gewohnt haben, im Schwarzwald und in Karlsruhe und in Mannheim sind wir lange Zeit gewesen, sind wir jetzt wieder nach Hessen zurückgekehrt in der Nähe von Fulda. Dort leben wir, dort gibt es auch eine kleine, junge Gemeinde, zu der wir gehören als Familie. Und von dort aus bin ich immer wieder unterwegs zu solchen Diensten. Ich freue mich sehr über das Thema persönliche Evangelisation. Da spreche ich wirklich sehr gerne drüber. Da schlägt mein Herz, das werdet ihr merken. Und ich möchte gerne mit einer kleinen Besinnung beginnen. Wir haben eben schon großartige Gedanken gehört über Offenbarung 7, über den Blick aufs Ende hin. Das ist gut, wenn wir unser Leben vom Ende her sehen, auch die ganze Heilsgeschichte vom Ende her sehen. Aber jetzt möchte ich euch bitten, dass wir 2. Korinther 5 aufschlagen. Ich hoffe, dass ihr alle die Bibel dabei habt. Wenn nicht, macht das bitte morgen, aber ich glaube, es blättern alle, ja? Bringt eure Bibel mit, während ihr aufschlagt. Unsere Bibeln sollten nach meiner Meinung so bunt sein wie die Insel Mainau zur Zeit der Tulpenblüte, wenn ihr die mal gesehen habt, ja? Und sie sollten aussehen wie die Landkarte des Christophorus Kolumbus. jede Entdeckung eingetragen. Ich hoffe, ihr macht Entdeckungen in eurer Bibel, ja? Und dann, das ist nicht die Bibel entheiligen, wenn man da was anstreicht oder was reinschreibt. Ich mache das jedenfalls und meine Kinder machen das auch schon so. 2. Korinther 5, Vers 11 bis 15 wollen wir lesen. Und dann gehe ich vor allen Dingen auf Vers 14 ein. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, schreibt der Apostel Paulus, so überreden wir Menschen. Gott aber sind wir offenbar geworden. Ich verwende die Elberfelder Übersetzung. Ich hoffe aber, auch in euren Gewissen offenbar zu sein. Wir empfehlen uns nicht wieder selbst bei euch, sondern geben euch Anlass zum Ruhm unseretwegen, damit ihr ihn habt bei denen, die sich nach dem Ansehen rühmen und nicht nach dem Herzen. Denn sei es, dass wir außer uns waren, so waren wir es bei Gott oder für Gott. Sei es, dass wir vernünftig sind, so sind wir es für euch. Und jetzt kommen die Verse, auf die es mir besonders ankommt. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Die Liebe Christi drängt uns, schreibt der Apostel Paulus hier. Und es gibt eine Bibelübertragung von Bruns. Ich halte von Bibelübertragungen eigentlich ganz wenig, fast gar nichts. Aber Bruns überträgt an dieser Stelle diese Aussage in Vers 14 meisterhaft. Er überträgt so, die Liebe des Christus soll unsere einzige Triebkraft sein. Modern ausgedrückt, soll unsere Motivation sein. Die Liebe Christi. Warum versuchen wir, Menschen mit dem Evangelium zu konfrontieren? Weil irgendjemand mit der Peitsche geknallt hat? Weil irgendjemand dazu aufgefordert hat und Appelle losgelassen hat, vielleicht am Sonntag im Gottesdienst oder bei irgendeiner Gelegenheit, weil irgendjemand uns so Druck gemacht hat? Oder warum sagen wir Menschen das Evangelium? Hoffentlich, weil die Liebe Christi uns drängt. Paulus nennt hier noch einen anderen Grund, Vers 11, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, weil wir wissen, dass Gott zu fürchten ist, weil wir wissen, dass Gott einer ist, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle, weil wir wissen, dass es einen heiligen Richter gibt, vor dem alle Menschen einmal stehen müssen. Das wissen wir auch. Das treibt uns auch. Aber das alleine wäre zu wenig. Das würde dann eine sehr harte Evangelisation werden, eine sehr raue, eine sehr sachliche, nüchterne, vielleicht sogar technische. Es muss hinzukommen, dass die Liebe Christi uns drängt. Die Liebe Christi drängt uns. Und ich frage jetzt, wozu drängt uns die Liebe Christi? Wozu? Ich glaube, wenn wir einmal diesen Gedanken ein bisschen weiter fassen, die Liebe Christi, die Liebe des Christus, drängt zuerst dazu, ihm nahe zu sein. Bitte schön. Wichtiger Hinweis. Hat jeder eins vor sich. Hier vorne sind nämlich noch welche herrenlos. Ja? Und ihr seht, wir sind jetzt hier auf der zweiten Seite angekommen. Ja, könnt ihr mitverfolgen? Entweder hier vorne an der Leinwand oder manche Sachen werden nur im Heft sein und nicht an der Leinwand. Manche werden nur an der Leinwand sein und nicht im Heft. Ja? Deswegen ist gut, wenn wir beides haben. Also wozu drängt uns die Liebe Christi? Erster Gedanke, ihm täglich nahe zu sein durch Gottes Wort und Gebet. Durch das Wort Gottes. Da muss ein das noch hin. Okay. Ihr wisst, was gemeint ist. Schaut, damit fängt es an. Die Liebe Christi zieht uns in seine Gemeinschaft, in seine Gegenwart. Und ich hoffe, dass ihr heute im Verlauf dieses Tages schon so eine Zeit der Stille hattet, der Gemeinschaft mit dem Herrn, wo ihr die Bibel gelesen habt, wo ihr gebetet habt, wo ihr ihm gedankt habt für diesen Tag, um Kraft und Weisheit gebeten habt. Ich hoffe, dass viele heute Morgen sich die Zeit nehmen konnten oder wenigstens Dann am Vormittag, wenn es ganz früh nicht ging, ich habe meinen Tag begonnen heute Morgen mit der Bibel, mit der Zeit der Stille. Die ist nicht jeden Tag gleich, da gibt es Auf und Ab natürlich, wie bei jedem Christen, aber ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, den Tag zu beginnen mit der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft mit dem Herrn, ihm täglich nahe zu sein durch das Wort Gottes und Gebet. Dann drängt uns die Liebe Christi auch dazu zu beten für Geschwister und Verlorene. Früher, viele Jahre lang, hatte ich diese Begriffe umgedreht. Dann stand hier immer zum Gebet für Verlorene und für Geschwister. Ich dachte, das Gebet für Verlorene ist doch noch wichtiger, hat doch noch höhere Priorität. Aber inzwischen habe ich es umgedreht, und zwar deshalb, weil mir auffiel, dass im Neuen Testament sehr oft zum Gebet für andere Gläubige aufgefordert wird. Könnt ihr selbst einmal nachprüfen. Und natürlich gibt es auch Stellen, wo wir zum Gebet für Verlorene aufgefordert werden, aber insgesamt häufiger zum Gebet für unsere Mitchristen, auch für die Verfolgten und für allgemein für die Brüder und Schwestern. Und dann natürlich darüber hinaus auch für Verlorene. Und das ist wirklich wichtig, dass wir betende Menschen sind. Wir können nicht ein Leben der Evangelisation führen, wenn wir nicht zugleich auch betende Menschen sind. Wir brauchen das Gebet, ganz gleich, welche Gaben wir haben, ob wir Lehrer sind in der Gemeinde oder ob wir praktisch arbeiten oder ob wir evangelistisch Dienst tun. Das Gebet ist A und O. Dann drängt uns die Liebe Christi dazu, Beziehungen zu Nichtgläubigen aufzubauen. Vorsicht, ich meine natürlich nicht zwischenmenschliche Beziehungen, die zu einer Ehe führen sollen, zu Nichtgläubigen, auf gar keinen Fall, sondern hier meine ich Beziehungen zu Menschen um uns herum, zwischenmenschliche Beziehungen zu Nachbarn, Arbeitskollegen, Mitschülern, Mitstudenten, zu dem Mann an der Tankstelle, den wir immer sehen, oder zu der Frau im Supermarkt, die uns immer bedient, zu Menschen, mit denen wir immer wieder in Berührung kommen, Beziehungen aufbauen. Denn wenn wir Menschen evangelisieren wollen, zu denen wir keine Beziehung haben oder gar eine schlechte, das wird sehr schwer funktionieren. Und wenn irgendwann in Neuwied, Gladbach oder in Neuwied, in der Stadthalle oder wo, wieder eine Evangelisation ist mit Wilhelm Pahls oder Werner Gitt oder sonst jemanden und wir unsere Nachbarn 2, 3 Jahre lang nicht eingeladen haben, nie mit ihnen Beziehung gepflegt haben und wir ihnen dann nur einen Einladungszettel in den Briefkasten werfen, dann werden sie höchstwahrscheinlich nicht kommen. Denn Papier ist ein ganz schlechter Wärmeleiter. Ganz schlecht. Da gibt es bessere Wärmeleiter als Papier, ja? Das ist ja nur Holz in anderer Form. Nein, nein, das ist ein schlechter Wärmeleiter, sondern wenn die Beziehung aufgebaut ist schon zu den Nachbarn, wenn wir sie immer wieder eingeladen hatten, auch zu Kaffee oder Tee oder was weiß ich, zum Grillen oder wo wir Gelegenheit hatten, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, dann werden sie doch auch auf eine Einladung, zu welcher Veranstaltung auch immer, viel eher eingehen, das ist ja klar. Also zum Aufbau von Beziehungen zu Nichtchristen, in dem Sinn, dass wir über diese Beziehungen sie auch mit dem Evangelium bekannt machen wollen. Dann drängt die Liebe Christi auch zur persönlichen Evangelisation. Ihr seht, ich habe das nicht an erster Stelle genannt, nicht mal an zweiter. Ich nenne es jetzt an vierter Stelle zur persönlichen Evangelisation. Es ist gut, wenn wir Menschen das Evangelium sagen, wenn schon eine Beziehung da ist. Natürlich, wenn man einen Anhalter im Auto mitnimmt, dann wird man nicht lange Zeit haben, eine persönliche Beziehung zu ihm aufzubauen. Vielleicht hat man ihn nur eine Viertelstunde im Auto. Dann werde ich versuchen, ihm noch einen kleinen Gedanken mitzugeben, bevor er aussteigt, und vor allen Dingen ihm noch eine Schrift in die Hand zu drücken. Unbedingt ihm noch etwas mitzugeben. Oder bei anderen Gelegenheiten, wo man genau weiß, diesen Menschen werde ich vielleicht nie mehr in meinem ganzen Leben sehen. Da kann man nicht mehr lange Beziehungen aufbauen, da muss man dann auch gleich Zeugnis geben. Dann drängt die Liebe Christi nicht nur einzelne Christen, sondern hoffentlich auch die gesamte Gemeinde zur Gemeindeevangelisation. Es ist gut, wenn wir als einzelne Christen Zeugen Jesu Christi sind und das Evangelium weiterverbreiten. Aber es ist noch besser, wenn die ganze Gemeinde das auch tut und viele einzelne Christen dabei mithelfen. Im Bild gesprochen, als einzelne Christen werfen wir die Angel aus und freuen uns, wenn ab und zu auch ein Fisch an der Angel ist. Als Gemeinde können wir sogar das Netz auswerfen über die ganze Stadt Neuwied oder über die ganze Umgebung sogar. Eine Gebietsevangelisation machen, ja, wo aus dem Umkreis von 30 Kilometern meinetwegen Menschen eingeladen werden in die Stadthalle oder in euer Gemeindehaus oder wo immerhin. Gemeindeevangelisation, wisst ihr, wir haben eine Tendenz in Deutschland, dass viele Gemeinden fast keine Evangelisation mehr machen, weil sie entweder das aus der Hand genommen bekommen haben durch die große Pro-Christ-Angelegenheit. Ich weiß, dass Gott das auch gebraucht, dass dort auch Menschen zum Glauben kommen. Ich will das nicht generell ablehnen, obwohl ich zu einigen Konzepten da schon kritische Anfragen hätte. Aber was mir aufgefallen ist, seitdem Pro-Christ alle 3 Jahre stattfindet, verlassen sich viele hiesige Gemeinden ganz alleine auf Pro-Christ. Dazwischen wird keine Evangelisation mehr durchgeführt. Das kann ja Pro-Christ viel besser, ja. Da wird das ja ganz groß aufgezogen und ganz toll und ganz modern und so weiter, ja. Ihr merkt, ich sage das schon mit einem bisschen kritischen Unterton. Das ist aber nur meine persönliche Überzeugung. Mir ist nicht bekannt, ob ihr da mitmacht oder nicht. Das ist mir, ich denke, wohl eher weniger. Aber das ist eure Entscheidung als Gemeinde, nicht meine. Zur Gemeindeevangelisation. Ich freue mich, wenn Gemeinden auch zwischendurch immer wieder Gemeindeevangelisationen durchführen. Zu verlässlicher Nacharbeit der Gläubiggewordenen. Nicht alle bekehren sich durch persönliche Evangelisation. Nicht alle bekehren sich bei einer Zeltmission oder bei einer Evangelisation mit wem auch immer, der als Evangelist eingeladen wurde. Nicht alle bekehren sich dann. Und dann ist es gut, wenn man sie nicht danach fallen lässt wie eine heiße Kartoffel. Oh, der hat seine Gelegenheit verpasst. Wilhelm Pahls war da, er hat sich nicht bekehrt. Wann soll er sich dann noch bekehren? Ja, wenn er sich bei Wilhelm Pahls oder Werner Gitt nicht bekehrt hat, wer soll ihn dann noch zur Umkehr kriegen? Nun, es kann sein, 3 Wochen später bekehrt er sich oder 4 Monate später. Ja, in einer schlichten Predigt eines Bruders aus der Gemeinde, der nie eine Bibelschule besucht hat. Oder in einer Jugendstunde oder wann immer bekehrt er sich. Also wir wollen die Menschen nicht aufgeben. Die Liebe Christi drängt uns zu verlässlicher Nacharbeit der Gläubiggewordenen, wenn sie gläubig geworden sind. Aber wenn sie nicht gläubig geworden sind, dann wollen wir auch diese suchenden Menschen weiterführen. In Zweierbeziehungen, in evangelistischen Kreisen, einschließlich herzlicher Kontakte auf privater Ebene. Also wenn sich Menschen bekehren, ob durch persönliches Zeugnis oder durch eine Veranstaltung, wenn Menschen wirklich zur Umkehr kommen und wiedergeboren werden, brauchen sie Weiterführung, brauchen sie Nacharbeit, brauchen sie Befestigung, wie das das Neue Testament nennt, müssen sie hineingeführt werden, hin zur Taufe und dann in die Gemeinde geführt werden, dass sie Mitarbeiter werden können. Und das ist ein ganz wichtiger Teil. Der Prozess der Evangelisation ist mit der Bekehrung noch nicht abgeschlossen, sondern dann, wenn ein Mensch getauft ist und in die Gemeinde hineingeführt ist und wirklich seinen Platz dort gefunden hat, dann ist er abgeschlossen. Also, damit ist auch diese kurze Besinnung abgeschlossen oder diese kleine Andacht zu Beginn. Wir haben uns Gedanken gemacht über 2. Korinther 5, 11 bis 15, vor allem 14 und 15. Und ich wünsche, dass sich dieses Wort wie ein roter Faden durch diesen Abend und dann auch morgen durch den Tag zieht, wenn es hier heißt, die Liebe Christi drängt uns. Wollen wir uns an der Stelle ruhig fragen, hat mich die Liebe Christi in der letzten Zeit gedrängt? Wann hat sie mich zum letzten Mal gedrängt, für Verlorene zu beten? Wann hat sie mich zum letzten Mal gedrängt, Menschen das Evangelium zu bezeugen, wirklich einem Menschen mit Worten das Evangelium zu sagen. Wann hat sie mich gedrängt, zum letzten Mal ein evangelistisches Buch zu verschenken, eine Kassette, eine CD, jemanden einzuladen zu einer Veranstaltung? Wann habe ich das letzte Mal wirklich Zeugnis gegeben von meinem Glauben? Und wenn wir merken, das ist schon eine ganze Weile her oder vielleicht sogar eigentlich noch nie passiert, dann dürfen wir bitten, Herr Jesus, lass mich von deiner Liebe so erfüllt sein und durchdrungen sein und zeig mir neu den Wert der Seelen, zeig mir neu, wie du die Menschen siehst, dass mich deine Liebe wirklich drängt, den Mund aufzumachen zu deiner Ehre und das Evangelium zu bezeugen. Wir kommen zu einer kleinen Aufgabe, die ihr alle, wenn ihr wollt, mit ausführen könnt. Auf Seite 3 in eurer Mappe findet ihr 12 Aussagen, die wir jetzt zusammen durchgehen wollen. Seite 3. Ich hoffe, ihr habt nicht nur eure Bibel dabei, sondern auch einen Kugelschreiber oder Stift. Und hier sind 12 Aussagen zum Thema persönliche Evangelisation. Und ihr seht rechts am Rand 2 Spalten, richtig oder falsch. Das heißt, wenn ihr jetzt diese 12 Aussagen nacheinander durchgeht, bitte ich euch, dass ihr jeder für sich, nicht beim Nachbarn schauen, der kreuzt vielleicht gerade falsch an und dann habt ihr falsch abgeschrieben, ja. Es wird auch nicht eingesammelt, es wird nicht benotet, also kann gar nichts passieren. Aber morgen Mittag wollen wir diese 12 Aussagen noch einmal anschauen. Ihr seht, Seite 21 ganz hinten sind nochmal dieselben Fragen oder eben Aussagen. Und morgen vergleichen wir, ob ihr nochmal dieselben Kreuze setzen würdet oder ob ihr sie an dem einen oder anderen Punkt verrücken würdet. Also, alles startklar? Ja, ihr jungen Männer, kommt hier nach vorne. Hier sind noch solche Mappen. Doch, doch, kommt, hier sind die besten Plätze. Hier vorne. Das ist so, wer spät kommt, der muss immer ganz nach vorne. Ihr habt sicher einen Grund dafür, dass ihr spät kommt. Aber da liegen die Mappen, ja? Seite 3 sind wir gerade. Habt ihr auch einen Kugelschreiber? Nicht? Doch, alles klar. Einen hätte ich noch zu vergeben, wenn es knapp wird, ja? Seite 3, können wir starten? Also, bitte jetzt keine Doktorarbeit daraus machen, jetzt nicht lange überlegen, sondern richtig oder falsch. Ja? Dazwischen reinsetzen wir die Kreuze nicht. Entweder oder. Erfolgreiche Evangelisten benutzen aufdringliche Methoden, da das Evangelium selbst aufdringlich ist. Richtig oder falsch, bitte ankreuzen. Und dann sind wir schon bei Frage 2 oder Aussage 2. Zweitens, jeder Christ, der Gott ernsthaft darum bittet, bekommt auch die Gabe der persönlichen Evangelisation. Betonung, wenn man ernsthaft darum bittet, dann bekommt man auch die Gabe der persönlichen Evangelisation. Ist das richtig oder falsch? Nur kurz ankreuzen. Drittens, wer nicht die Gabe der Evangelisation hat, braucht sich über die Weitergabe des Evangeliums auch keine Gedanken zu machen. Richtig oder falsch? Aussage Nummer 4. Etwa 10-20% der Christen haben die Gabe der Evangelisation. 10-20% der Christen haben die Gabe der Evangelisation. Ja oder nein? Fünftens. Jeder hingegebene Christ ist auch ein Zeuge Jesu. Richtig oder falsch? Neubekehrte, sechstens, haben in der Regel ein größeres evangelistisches Potenzial als Christen, die schon länger dabei sind. Neubekehrte haben ein größeres evangelistisches Potenzial. Das heißt, sie können mehr Menschen erreichen als Christen, die schon länger im Glauben sind, in der Gemeinde, in der Nachfolge Jesu. Richtig oder falsch? Sieben, das bei weitem wirksamste Mittel der Evangelisation sind die Massenmedien, insbesondere Rundfunk und Fernsehen. Ja oder nein? Achtens. Wenn eine Entscheidung für Christus wirklich echt ist, finden Menschen ganz automatisch den Weg in die Gemeinde. Ich meine nicht manchmal, sondern immer. Ja, wenn eine Entscheidung wirklich echt ist, dann finden die ganz automatisch den Weg in die Gemeinde. Richtig oder falsch? Neuntens. Die meisten Menschen kommen über persönliche Beziehungen zu Freunden, Verwandten und Kollegen zum Glauben. Arbeitskollegen. Richtig oder falsch? Zehntens. Jeder Christ sollte dafür sorgen, dass er möglichst viel Zeit in gemeindlichen Räumen verbringt. Vor allem, wenn eine Schulung für persönliche Evangelisation ist. Nein, ich meine auch sonst. Möglichst viel Zeit der Woche in den Gemeinderäumen sein. Ich meine nicht bei den Veranstaltungen nur. Das ist ja selbstverständlich, sondern auch sonst, ja? Möglichst viel Zeit in gemeindlichen Räumen verbringen, richtig oder falsch. 11. Menschen, die traditionell sehr verwurzelt sind, sind offener für das Evangelium als traditionslose Menschen. Menschen, die traditionell sehr verwurzelt sind, sind offener für das Evangelium als traditionslose Menschen. Und die letzte Aussage, 12. Je länger ein Mensch Christ ist, desto weniger Kontakte hat er zu Menschen, die Christus noch nicht kennen. Stimmt das? Richtig oder falsch? Auch wenn es vielleicht immer Ausnahmen gibt. Aber ist das in der Tendenz, in der Richtung so richtig, die Aussage Nummer 12? Ja, jetzt muss ich euch ein bisschen auf die Folter spannen. Wir werden jetzt die Antworten nicht sofort prüfen, ob sie richtig sind oder falsch, die ihr gegeben habt. Wie gesagt, morgen Mittag, so Gott will, werden wir das Ganze noch einmal angucken. Gehen wir auf Seite 4. Eben bei diesen Aussagen, bei der kleinen Umfrage, die wir gemacht haben, kam auch der Ausdruck vor, Gabe der persönlichen Evangelisation. Und jetzt müssen wir erst mal klären, wie ist das? Gibt es eine Gabe der persönlichen Evangelisation? Gibt es eine solche Gabe? Ihr seht, ich habe das Wort persönlich in Klammern gesetzt. Weil dieser Ausdruck, persönliche Evangelisation, der kommt so in der Bibel nicht vor. Aber wir unterscheiden eben eine Veranstaltungsevangelisation, wo vorne der Evangelist spricht oder ein ganzes Team irgendwie Vorträge weitergibt oder durch Lieder evangelisiert oder wie immer. Und persönliche Evangelisation, wo man wirklich von Mann zu Mann, von Frau zu Frau, von Mensch zu Mensch das Evangelium weitergibt. Jetzt müsst ihr nach vorne kommen, es sind keine anderen Plätze mehr frei. Hier sind noch bei Schwestern Plätze, passiert gar nichts, ja. Und ihr lieben Brüder, ja, wenn noch jemand kommt, hier sind auch noch Plätze. Wunderbar, wir sind auf Seite 4 bei dem Umdruck. Gibt es die Gabe der persönlichen Evangelisation? Nun, ich teile euch meine Überzeugungen mit. Erstens, Gott hat seiner Gemeinde die Personengabe des Evangelisten gegeben. Bitte schlagt mit mir auf Epheser 4, Vers 11. Das ist eine ganz wichtige Stelle, auch für Gemeindebau. Darüber wollen wir ja in 2 Wochen, so Gott will, nachdenken. Aber eine ganz entscheidende Stelle für Gemeindebau. Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 11. Hier schreibt wiederum Paulus, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Da sind die Ausleger nicht ganz sicher, ob das dieselben sind, Hirten und Lehrer, ob es ein Hirtenlehrer ist oder eben Hirten und als 5. Gruppe Lehrer. Aber das können wir jetzt heute Abend mal offen lassen, weil uns darum jetzt nicht in erster Linie geht. Aber ihr seht, hier werden 4 oder 5 Personengaben aufgezählt, die Gott seiner Gemeinde gibt. Diese sind nicht unbedingt alle in einer Ortsgemeinde zu finden. Ich weiß nicht, ob ihr hier in Neuwied alle diese Gaben habt in der Gemeinde, ja. Apostel zum Beispiel im engen Sinn des Wortes gibt es so heute nicht mehr. Heute wären das Missionare, die irgendwo hingehen und neu anfangen, eine Gemeindearbeit eben aufzubauen. Oder Gemeindegründer würde man sie auch nennen, die Apostel heute. Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und hier wird also der Evangelist genannt und das zeigt, es gibt Evangelisten. Es gibt Männer, die haben eine Gabe, das Evangelium zu verkündigen. Ich glaube, dass es hier in erster Linie Verkündigungsevangelisten meint. Also meinetwegen solche Männer wie Wilhelm Pahls, Werner Gitt. Ich nenne einfach die beiden, weil ich davon ausgehe, dass ihr die alle kennt, oder? Ja? Oder Pazani oder so jemand, ja? Die haben wirklich die Gabe des Evangelisten. Die können das Evangelium so verständlich erklären und predigen und auch mit einer gewissen Vollmacht predigen, dass Gott sie da immer wieder gebraucht und Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Gott hat also seiner Gemeinde die Gabe des Evangelisten gegeben. Aber ich komme in sehr viele Gemeinden in unserem Land. Nicht jede Gemeinde hat einen Evangelisten in ihrer Reihe. So Männer wie Pahls oder Gitt oder andere, ja, Ulrich Bombosch oder wen ihr da noch kennt, Erwin Schwarzwälder, die sind selten. In Deutschland gibt es vielleicht 200 oder 300 Evangelisten von dieser Größenordnung jetzt, ja, von diesem Format, möchte ich mal sagen, vielleicht 200, 300 unter ein paar hunderttausend Christen. Und da sehen wir, nicht jede Gemeinde hat diese Gabe des Evangelisten, aber der Herr hat seiner gesamten Gemeinde Evangelisten gegeben und die Evangelisten reisen herum, sind überörtlich tätig, überregional tätig und kommen dann auch nach Neuwied oder nach Hünfeld, wo ich wohne oder wo immerhin. Wir hatten vor 2 Jahren eine Evangelisation in der Stadthalle in Hünfeld, hatten wir einen Evangelisten eingeladen aus der Schweiz. Zweitens, darüber hinaus ist im Neuen Testament nie von einer Gabe der persönlichen Evangelisation die Rede. Die von euch, die die Bibel schon besser kennen, die wissen, dass im Neuen Testament verschiedene Gabenkataloge sind, also wo Gaben aufgezählt werden, Gnadengaben, Charismen, Geistesgaben. Es meint immer dasselbe, Gaben, die wir nicht von Natur haben, wie eine schöne Stimme, um zu singen oder Musikalität oder sowas, was man schon von Natur hat, sondern eine geistliche Gabe, die man am Tag der Wiedergeburt in seine Wiege gelegt bekommen hat vom Herrn und die es dann gilt zu entdecken und zu entfalten im persönlichen Glaubensleben. Und bei diesen Aufzählungen der Gaben, die finden wir zum Beispiel in Römer 12 und in 1. Korinther 12, da werdet ihr nicht die Gabe der persönlichen Evangelisation finden. Evangelisation kommt da überhaupt nicht vor. Es kommt prophetisch Reden vor, aber das ist nicht dasselbe wie Evangelisation. Und darum ist hier meine Aussage zweitens, darüber hinaus ist im Neuen Testament nie von einer Gabe der persönlichen Evangelisation die Rede. Aus dieser Aussage könnten wir schon etwas schließen. Wenn es offensichtlich nicht die Gabe der persönlichen Evangelisation gibt, dann kann das doch nur bedeuten, dass jeder Christ von Gott gebraucht werden soll und gebraucht werden kann, um das Evangelium weiterzusagen, dass man dafür keine Gabe braucht. Wenn man Evangelist sein will, Vortragsevangelist, predigen vor großen Mengen, dazu braucht man eine gewisse Gabe. Das ist die Gabe des Evangelisten. Aber darüber hinaus kann jeder Christ das Evangelium weitergeben, wie wir gleich sehen werden. Und das ist mein dritter Satz hier. Vielmehr ist jeder Christ aufgerufen, ein freudiger und treuer Zeuge seines Herrn zu sein. Das ist nicht dasselbe. Nicht jeder kann ein Evangelist sein, aber jeder kann ein Zeuge Jesu Christi sein. Wir wollen ja keine Zeugen Jehovas sein, sondern Zeugen Jesu Christi. Das ist ein großer Unterschied. Und ich möchte gerne ein Zeuge Jesu Christi sein, ein Zeuge meines Herrn, durch mein Leben, aber auch, wo ich Gelegenheit habe, durch meine Worte, durch das Zeugnis. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt der Herr Jesus zu den Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Diese von denselben Jüngern heißt es dann in Kapitel 4, 20, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben, was wir erlebt haben. Ja, das sind Zeugen, die reden von dem, was sie erlebt haben. Die haben einen Herrn kennengelernt, der ihr Leben reich gemacht hat, der es erfüllt, der ihnen Vergebung ihrer Schuld gebracht hat und das ewige Leben, und von dem wollen sie erzählen. Oder 2. Korinther 5, 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Wir, nicht nur die Evangelisten, wir, sagt der Apostel Paulus, alle Christen in Korinth, alle Christen in Philippi, alle Christen in Neuwied, können treue Zeugen ihres Herrn Jesus sein, ihres Heilandes. Ist das deutlich geworden? Ich werde es gleich noch etwas weiter ausführen, aber erstmal diese Folie, dass das jeder verstanden hat auch, und ich wünschte, ihr würdet euch das auch tief einprägen. Es gibt die Gabe des Evangelisten, ohne Zweifel, eine Gnadengabe, eine Personengabe, habe ich das genannt hier, die Gott seiner Gemeinde gegeben hat. Der Gemeinde in Deutschland vielleicht 300, vielleicht 500 oder noch mehr Evangelisten. Aber das ist immer noch im Blick auf alle Christen eine relativ kleine Zahl. Es sind ja auch nicht alle Lehrer in der Gemeinde. Es sind ja auch nicht alle, die Gabe der Seelsorge haben. Ja? Sondern ihr wisst ja, der Leib hat viele Glieder und viele Gaben und alle dienen ein und demselben Leib. Nochmal die Frage, gibt es eine Gabe der persönlichen Evangelisation? Wir haben es eben beantwortet. Nein, aber jeder Christ kann ein Zeuge Jesu Christi sein und soll es auch sein. Schaut mal, braucht man eine Gabe dafür, eine Gnadengabe von Gott, eine Geistesgabe, ein Charisma, um für die Errettung von Menschen zu beten? Nein. Die Liebe Christi muss uns drängen. Die Liebe Christi, wenn sie unser Herz erfüllt, dann werden wir auch Zeit im Gebet verbringen, um diesen Menschen immer wieder vor Gott zu bringen und immer wieder. Ich werde nicht vergessen, wie ich jung bekehrt war, etwa ein Jahr gläubig, da lernte ich ein Ehepaar kennen. Und diese Menschen, die lagen mir so am Herzen. Ich versuchte, sie zu Christus zu führen. Und ich merkte, nachdem ich ihnen viele, viele Stunden lang das Evangelium erklärt hatte, sie hatten mir zugehört, sie wollten es fassen, aber irgendwie, sie drangen nicht durch. Und dann hat mir Gott gezeigt, du musst für sie beten und fasten. Beten und fasten, das ist nicht einfach. Aber dann habe ich mir in der Zeit hier vorne, bis die letzten Stühle besetzt sind, ja, hier sind die besten Plätze. Sind noch irgendwo solche, da liegt noch eine Mappe. Ja, jetzt guckt ihr zusammen, ja, das geht schon. Ah, der Bruder Johann hat noch eine. Schön, wir sind auf Seite 4 von diesem Umdruck. Wunderbar, ihr wart nicht so knauserig, ja, habt ein paar mehr gemacht, das ist gut. Jeder Christ sollte um die Errettung von Menschen beten. Und damals dieses Ehepaar, Gott zeigte mir, du musst für sie beten und fasten. Und ich habe das gemacht, wenn die anderen gegessen haben, Abendbrot, dann habe ich mich in dieser Zeit zurückgezogen. Ich war damals an einer Bibelschule und habe mich eine Stunde zurückgezogen, ganz in die Stille, ohne dass das jemand gemerkt hat, und habe in der Zeit für sie gebetet. Nur für dieses Ehepaar gebetet, wirklich gerungen um sie. Und siehe da, es dauerte nicht lange, ein paar Wochen, und dann waren sie durchgedrungen. Dann waren sie durchgedrungen. Und ich freue mich, sie sind zum Glauben gekommen, ihre Kinder sind zum Glauben gekommen, die Kinder haben inzwischen gläubige Ehepartner gewählt, jetzt sind schon Enkel da, seit 25 Jahren folgen sie dem Herrn nach. Es hat damals begonnen, nicht ich habe sie gerettet, Gott hat sie gerettet, aber er hat mich damals gelehrt, dass es gut ist, um die Errettung von Menschen wirklich zu beten, zu flehen. Ich kann nicht für alle fasten, ja, die mir auf dem Herzen liegen. Das kriegt man dann auch gezeigt. Damals war es so. Aber jeder Christ sollte um die Errettung von Menschen beten. Dazu braucht man keine Gabe. Jeder Christ sollte Zeugnis ablegen, wenn er gefragt wird. Bitte schlagt mit mir auf 1. Petrus 3, Vers 15. Das ist eine wichtige Stelle im Neuen Testament, die einfach einmal gelesen werden muss, wenn wir über das Thema persönliche Evangelisation sprechen. 1. Petrus 3, Vers 15, lesen wir Vers 14 mit, damit wir einen ganzen Satz haben. 1. Petrus 3, Vers 14. Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, fürchtet aber nicht ihren Schrecken, noch seid bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung, jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung und habt ein gutes Gewissen. Also ihr seht, es geht mir um Vers 15. Seid jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Wenn irgendjemand sagt, du sag mal, warum bist denn du so ruhig? Ich bin ganz aufgeregt. Hier ist eben beinahe ein Mensch tödlich verunglückt. Ja, meinetwegen, ihr seid zu einer Unglücksstelle gekommen und ich bin ganz aufgeregt und du bist so ruhig. Warum kannst du so gelassen sein in dieser Situation? Wenn man dann nicht seinen Herrn bekennt und sagt, du, weißt du, ich kann mir das nur so erklären, der Friede Gottes ist in meinem Herzen und er schenkt mir jetzt diese Ruhe. Ich kenne meinen Herrn, ich kenne Christus und er gibt mir auch in solchen Situationen Halt und Geborgenheit und Frieden. Wenn man dann nicht bekennt, dann verleugnet man wie Petrus, als er gefragt wurde, bist du nicht auch einer von denen, die mit Jesus waren? Da hat er verleugnet. Also wenn wir herausgefordert werden, wenn gefragt wird nach dem Grund der Hoffnung, der in uns ist, dann müssen wir Zeugnis ablegen. Und das soll jeder Christ, nicht nur die, die eine vermeintliche Gabe haben der persönlichen Evangelisation, die es nicht gibt, wie wir eben gesehen haben. Jeder Christ kann evangelistische Bücher, Schriften, CDs, Kassetten, Einladungen und sonstige Dinge weitergeben. Das kann jeder Christ. Das kann sogar jemand, der im Rollstuhl sitzt. Sogar so jemand kann Schriften weitergeben oder eben Einladungen. Darum, dazu braucht man keine Gabe, dazu braucht man ein brennendes Herz, dazu muss einen die Liebe Christi drängen. Und dann wird man das immer wieder tun. Dann hat man auch Munition dabei. Es ist gut, wenn man Traktate im Auto hat. Es ist gut, wenn man sie in der Handtasche hat bei den Mädchen und Frauen. Die Männer und Jungs, weiß ich nicht, wo ihr sie dann hinsteckt. Ja, Hosentasche, das geht schlecht. Ja, dann zerknittern sie. Aber in der Anzugjacke habe ich oft welche drinstecken. Hier oben in der Innentasche, da passiert nichts. Ja, es ist immer gut, Munition dabei zu haben. Es kann sein, man hat plötzlich mal jemanden vor sich. Ich habe 10 Jahre in Mannheim gelebt. Ich war in einem Geschäft in Mannheim, wollte etwas Babysachen holen, sollte ich irgendwas holen für unsere Kinder. Und plötzlich steht der Oberbürgermeister von Mannheim neben mir und sucht auch was für seinen Enkel im Regal. Und ich kannte diesen Mann, Gerhard Widder, auch Präsident des Städtetags gewesen damals. Und dann habe ich kurz gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, hilf mir. Ich werde ihn vielleicht nie mehr, Entschuldigung, vor die Flinte kriegen, ja. Also ich werde nie mehr die Gelegenheit haben, ihm Zeugnis zu geben. Und dann habe ich kurz gebetet und dann habe ich ihn angesprochen, habe ich gesagt, Herr Witter, Sie auch hier? Ja, ich suche was für den Enkel. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, in dem Stadtteil, wo Sie wohnen, da hat vor kurzem eine Gemeindearbeit begonnen. Ich weiß, Sie haben viele Termine, aber vielleicht haben Sie sonntagmorgens mal Zeit. Da und da treffen wir uns. Darf ich Ihnen hier eine Einladung geben? Zum Glück hatte ich Sie dabei, ja, konnte ich ihm das geben. Er ist leider nicht gekommen, ich habe ihn nicht gesehen, ja, aber wenigstens konnte ich ihn einladen. Gut, darum immer etwas dabei haben, immer Munition haben, das ist wichtig und wichtiger noch das brennende Herz, damit wir Leuten etwas weitergeben können. Wir hatten vorgestern Handwerker im Haus. Wir haben nur eine Kleinigkeit da gemacht auf Kulanz. Wir haben ein Fertighaus und da haben die noch was repariert, was nicht ordentlich war. Ja, selbstverständlich haben sie ein Buch mitbekommen. Nicht einfach nur so, sondern mit einem Zeugnis verbunden. Wenn jemand zu uns ins Haus kommt, Paketdienste kommen sehr oft und bringen Bücher, ja, und Schornsteinfeger oder wer sonst zu uns ins Haus kommt, selbstverständlich kriegen die ein evangelistisches Büchlein geschenkt. Jeder Christ kann zu evangelistischen Veranstaltungen einladen. Braucht man dazu eine Gabe? Gibt es das irgendwo? Steht das? Du hast die Gabe einzuladen zu einer zu offenen Abenden, zu Evangelisation. Das gibt's nicht. Dazu braucht man nur ein brennendes Herz. Und dann macht man das. Und dann sagt man, darf ich Sie einladen? Kommen Sie doch mal. Ja? Bei uns ist Hausbibelkreis oder in unserer Gemeinde singt der Chor, ist Adventssingen. Bitte kommen Sie. Ich hole Sie ab. Wenn Sie nicht den Weg wissen, ich hole Sie gerne ab. Ja? Muss man Ihnen ein bisschen entgegenkommen und dann kann man Sie einladen. Jeder Christ kann versuchen, Menschen mit Christen in Verbindung zu bringen, die ja evangelistisch begabt sind. Jetzt habe ich das auch so ausgedrückt. Ich hätte es in Anführungsstrichen setzen sollen. Ich will erklären, was ich meine. Wir hatten in unserem Haus über 10 Jahre, ich weiß nicht genau, krieg's jetzt nicht auf die Reihe, über 10 Jahre ein Hausbibelkreis, wo man das Johannesevangelium gelesen hat, Lukasevangelium, Apostelgeschichte, Gene Gibson-Kurse durchgenommen hat, Training im Christentum, also wo in unserem Haus, im Wohnzimmer, das Evangelium verkündigt wurde. Das habe ich getan in dem Fall. Und unsere Vermieterin, als wir in Mannheim lebten, hatten wir eine gläubige Vermieterin, die war in unserer Gemeinde, die war eine brennende Christin. Die konnte keinen Hausbibelkreis halten. Soll sie auch nicht als Frau, ja, gemischten Hausbibelkreis meine ich, soll sie nicht. Aber die war nicht in der Lage dazu, die kann nicht in dem Sinn predigen oder Vorträge halten, das kann sie nicht. Aber sie hatte bei Schwangerschaftsgymnastik Freundinnen kennengelernt, war mit ihnen befreundet, 3 Frauen und auch die Ehemänner waren miteinander befreundet, da hatte sich jetzt so eine Vierergruppe gebildet und dann hat die Ulrike, so hieß sie, eine nach der anderen von diesen Freundinnen zu uns in den Bibelkreis gebracht. Die hat nicht nur gesagt, da in der Mozartstraße 30, da geht mal hin. Da wäre niemand gekommen. Nein, die hat die Freundinnen abgeholt und ist mit ihnen zusammen in den Hausbibelkreis gekommen, ist da sitzen geblieben, hat sich 1-2 Abende auch da angeschlossen. Und als sie gemerkt hat, die haben Fuß gefasst, ja, die haben Feuer gefangen und sind da eingeführt worden, dann hat sie sich wieder zurückgezogen. Sie war ja schon gläubig. Und 2 ihrer Freundinnen und ein Mann von einer Freundin, 3 durften sich dann bekehren in diesem Hausbibelkreis, weil Ulrike sie dahin gebracht hat. Und eine andere hat sie nicht dorthin gebracht, hat sie noch in die Gemeinde eingeladen, hat sich auch bekehrt mit ihrem Mann. Also 5 von diesen 6 Leuten haben sich bekehrt. Der eine bis heute noch nicht, aber nächsten Monat werde ich wieder mit ihm zusammen sein, einen Nachmittag, mit diesem 6. Mann, der noch nicht bekehrt ist. Jeder Christ kann versuchen, Menschen mit Christen in Verbindung zu bringen, die das Evangelium verkündigen, in einem Hausbibelkreis zum Beispiel oder bei anderen Veranstaltungen. Ihr seht, es geht nicht um die Gabe, es geht darum, ob wir Zeugen Jesu Christi sind, ob unser Herz brennt, ob wir wirklich die Menschen sehen, auch in ihrer Verlorenheit, ob wir sehen, dass der Herr zu fürchten ist, ob wir diese Wahrheiten, ob die in uns leben, dann werden wir den Mund aufmachen, dann werden wir weitergeben. Jeder Christ kann durch ein glaubwürdiges Leben auf den Herrn Jesus hinweisen. Selbst dann, wenn er überhaupt nicht predigen kann, wenn er sogar nicht gehen kann, im Rollstuhl sitzt, wenn er bettlägerig ist, er kann durch ein glaubwürdiges Leben auf den Herrn Jesus hinweisen. Mich hat als jungen Christen, als jungen Gläubigen einmal eine Geschichte angesprochen, die habe ich auf einem kleinen Kalenderzettel gelesen, die kann ich heute noch auswendig, diese Geschichte. In der Bethler Anstalt Sarepta lebte ein verkrüppelter Patient, der nicht liegen, nicht laufen, nicht sitzen und nicht stehen konnte. Er musste von Gurten gehalten werden. Aber er hatte den Heiland lieb. Eines Tages bat er den Hausvater. Der Heiland hat so viel für mich getan. Ich möchte auch etwas für ihn tun. Ich kann nicht reden, weil ich dafür unbegabt bin. Ich kann nicht laufen, weil ich gelähmt bin. Ich kann nichts geben, weil ich arm bin. Ich habe mir etwas anderes überlegt. Ich möchte den guten Pfleger, den ich habe, einem anderen Mitkranken abgeben, der keinen guten hat. Dafür soll man mir einen Trinker, einen Alkoholiker aus der Kolonie Wilhelmsdorf schicken. Das war ein anderer Anstaltszweig in Bethel. Wenn der mein Elend sieht, wird er vielleicht zur Besinnung kommen und sich bekehren. Man wollte ihm das ausreden, aber man musste ihm den Willen tun. Er ließ sich nicht davon abbringen. Dann kamen schwere Zeiten. Oft kam dieser Trinker betrunken nach Hause. Dann hörte man das Wimmern des Kranken, weil er den in den Gurten hängenden Krüppel schlug und misshandelte. Aber als der Krüppel eines Tages starb und beerdigt wurde, bekannte der ehemalige Trinker, dass ihn die gleichbleibende Liebe und Güte dieses Mannes überwunden und auf den Weg der Liebe Christi gebracht hatte. Als ich dieses Beispiel gehört habe damals, da hat es mich sehr, sehr motiviert, mein Leben ganz dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Das hat bei mir noch einmal einen Schub an Hingabe ausgelöst, als ich das gelesen habe. Ich hätte weinen können vor Betroffenheit. Ich sagte mir, was hat dieser Mann für eine Liebe gehabt? Ja, ich war gesund, das war vor 25 Jahren. Ich war jung, ich konnte meine Arme und Beine gebrauchen, meinen Mund. Ich hatte die Möglichkeit zu reden und dann habe ich gesagt, Herr, dieser Mann, der hat dir auf diese Weise gedient und du hast ihn gebraucht. Ich will auch mein ganzes Leben dir in dieser Weise zur Verfügung stellen. Gebrauche es für deine Zwecke und zu deiner Ehre. Und ihr seid, viele von euch sind jung und haben Gaben, können reden, können geben, können Zeugnis ablegen. Und ich bitte euch, gebraucht das. Hier haben wir die Folie im Überblick. Jeder Christ, jeder von uns hier im Raum kann sich auf diese Weise gebrauchen lassen, wenn nur das Herz brennt. Ich möchte noch diesen Gedanken abrunden mit einem Zeugnis der ersten Christen. Das habt ihr nicht in eurer Mappe hier. Das ist auch beschämend, wenn wir das jetzt hier lesen. Das ist sehr beschämend. Ein Geschichtsschreiber aus dem ersten Jahrhundert mit Namen Aristades hat Folgendes über die Christen geschrieben, namenlose Christen im ersten Jahrhundert. Die Christen kennen Gott und vertrauen ihm. Sie vergeben denen, die sie unterdrücken, und machen sie zu ihren Freunden. Sie tun ihren Feinden Gutes. Ihre Frauen sind rein und ihre Töchter sittsam. Ihre Männer gehen keine unrechtmäßigen Ehen ein und enthalten sich aller Unreinheit. Sie lieben einander. Sie retten die Waisen von denen, die ihnen Gewalt antun. Sie weigern sich nicht, den Witwen zu helfen. Sie nehmen einen Fremden auf und freuen sich über ihn wie über einen wirklichen Bruder. Jeden Morgen und zu jeder Stunde loben sie Gott für seine Güte, aber sie reden nicht öffentlich von ihren guten Taten, sondern nehmen sich in Acht, damit sie von niemandem bemerkt werden. Und dann schließt Aristades, das ist in der Tat ein neues Volk und es ist etwas Göttliches an ihnen. Ihr Lieben, ich könnte weinen vor Beschämung, wenn ich dieses Zeugnis lese über die ersten Christen. Das hat ein Heide, ein Nichtchrist, der hat sich diese Leute angeschaut damals, namenlose Christen, Jünger Jesu, und hat gesagt, so hat er sie beschrieben. Und ihr seht, die mussten gar nicht predigen. Ihr Leben war ein großes Zeugnis und Gott hat es gebraucht. Und so ist auch in unserem Leben, so darf es sein, so soll es sein. Jeder Christ ein Zeuge Jesu. Jeder Christ. Wir haben jetzt schon mehrfach die Begriffe Zeugnis und Evangelisation zusammen verwendet. Und das müssen wir jetzt auch noch miteinander behandeln. Und dann machen wir eine Pause. Zeugnis und Evangelisation. Wir haben eben gesehen, diese Christen im ersten Jahrhundert, sie waren Zeugen. Durch ihr Leben, durch die Grundsätze, die ihnen wichtig waren, sie taten bestimmte Dinge, sie lobten Gott, sie versammelten sich, sie beteten, sie lasen in der Bibel, sie gaben Zeugnis, sie erzogen ihre Kinder nach bestimmten Richtlinien, sie lebten. Durch das Leben waren sie Zeugnis, aber dann haben sie natürlich das Wort auch bezeugt durch Worte, verbal. Sie haben, wenn sie gefragt wurden, Zeugnis abgelegt, aber vielleicht auch, wo sie Gelegenheit hatten, evangelisiert, Menschen einfach angesprochen. Und dann kann man auch Zeuge sein durch die Gruppe. Die ersten beiden Dinge kann jeder Einzelne, aber dann auch durch die Gruppe, zum Beispiel eine ganze Jugendgruppe kann Zeugnis ablegen, indem sie irgendwo singt, auf einem öffentlichen Platz, ja, mit Gitarren Jesus-Lieder singt. Das hört man heute noch nur noch sehr selten, sieht man nur noch sehr selten. Früher war das viel häufiger, dass Jugendgruppen oder auch Chöre auf die Straße gegangen sind und gesungen haben. Die ganze Gemeinde kann Zeugnis ablegen, indem sie evangelisiert, indem sie Menschen einlädt zu Veranstaltungen, ja, haben wir eben schon gesehen. Auf diese Weise können wir Salz und Licht sein. Wir, durch unser Leben, wollen wir schon Dinge aufhalten, wollen wir einfach zeigen, wie es Gott gefällt zu leben. Und dann kann man evangelisieren durch drei verschiedene Art und Weisen der Evangelisation. Nämlich, es kommen hier zwei Fremdworte, aber ich glaube, die können wir verstehen, die werde ich erklären. Proklamierende Evangelisation. Darunter verstehen wir, wie ich es vorhin schon mehrfach erwähnt habe, Evangelisation durch Verkündigung vor einer kleineren oder größeren Gruppe. Proklamieren, da wird das Evangelium proklamiert, es wird verkündigt, es wird geheroldet, es wird ausgerufen. Proklamierende Evangelisation, also Veranstaltungsevangelisation. Dann konfrontative Evangelisation, das meint, wenn wir einen Einzelnen mit dem Evangelium konfrontieren. Wir sagen es ihm, wir bezeugen es ihm, wir geben ihm etwas in die Hand, ein Traktat, ein Flyer, eine Schrift, ein Buch, eine CD, eine Kassette. Wir konfrontieren ihn mit dem Evangelium. Und drittens, beziehungsaufbauende Evangelisation. Im Umdruck steht da leider noch Strategie, das habe ich nachher noch geändert. Das könnt ihr gerne durchstreichen, das Wort Strategie, das wäre auch nicht falsch. Aber besser ist, wenn ihr auch statt zupackende, konfrontative Evangelisation sagt. Im Umdruck steht hier, glaube ich, zupackende Strategie. Ja. Also besser so formuliert, proklamierende Evangelisation, konfrontative und beziehungsaufbauende Evangelisation. Und wie hängt das zusammen? Zeugnis und Evangelisation. Hier versucht man Salz und Licht zu sein, durch das Leben, indem wir einfach als Christen leben in dieser Welt, als Himmelslichter scheinen unter diesem verkehrten Geschlecht. Und hier tut man das Werk eines Evangelisten, also man verkündigt, man proklamiert, man predigt, man gibt es weiter, man tut das Werk eines Evangelisten, ob man nun vor mehreren spricht oder vor einem, aber im Grunde, man redet das Evangelium, man predigt es, man heroldet es und das ist das auch, was ein Evangelist tut. Und schaut mal diese Ausdrücke jetzt noch, die habt ihr auch im Umdruck unten drunter stehen. Man kann nicht einfach im März eine Wagenladung voll Körner auf einen Ackerboden ausbreiten, ausstreuen und drei Wochen später mit dem Mähdrescher darüber fahren. Da wird nichts passieren. Sondern dieser Boden, er muss vorher gepflügt werden, kultiviert werden, da muss geackert werden und vielleicht noch einmal tiefer geackert werden. Zuerst die Stoppeln vom letzten Herbst noch umgeackert werden und dann tief geackert werden. Dann wird gesät und dann erst nach Monaten wird geerntet. Und wir sind heute in einer Gesellschaft, wir leben in einer Zeit, wo alles sehr schnell gehen muss, immer schneller. Es dreht sich immer schneller das Rad. Ja, weil durch die moderne durch die digitale Revolution, die wir alle miterlebt haben, die erst 15, 20 Jahre alt ist, die digitale Revolution, die die Welt genauso verändert hat und noch weiter verändern wird, wie vor 500 Jahren die Erfindung der Buchdruckerkunst von Gutenberg. Eine unglaubliche Revolution findet zurzeit statt, eine digitale Revolution. Es geht alles immer schneller, immer schneller. Und wir sind so gewöhnt durch die moderne Kommunikation, wir rufen an, wir haben ein Handy in der Tasche, wir können sofort angerufen werden, wir können SMS senden, wir können E-Mails senden und all diese Dinge. Wir sind gewohnt, dass alles ganz, ganz schnell geht. Und so meinen wir auch, Bekehrungen gehen so Evangelium reingeschüttet wie ein Pulver ins Glas, einmal umgerührt, fertig. Bekehrung, ja? Und so geht es eben nicht. Das gibt keine echten Bekehrungen, solche Schnellbleichen. So geht es nicht. Bekehrungen, das muss genau nach demselben Prinzip laufen, wie wir es in der Bibel finden. Da muss gepflügt werden, da muss gesät werden. Und wenn Gott Gnade gibt und gedeihen, dann wird da eines Tages geerntet werden können. Aber selten, dass man am selben Tag säen und ernten kann. Das ist ganz, ganz selten. Und darum, das werde ich heute und morgen immer wieder sagen, wir brauchen Geduld bei dem Dienst der Evangelisation. Wir sind viel zu schnell auf Ergebnisse und Zahlen aus. Wir alle, ich auch, ich habe mich dabei auch schon ertappt, dass ich zu schnell die Flagge gehisst habe, zu schnell mit jemand schnell ein Übergabegebet gebetet habe. Ja? Und dann habe ich gedacht, wenn er das auch mitbetet, dann ist er wiedergeboren. Ja, Pustekuchen war der wiedergeboren. Der war hinterher genauso wenig wiedergeboren wie vorher. So schnell geht das nicht. Einfach nur mit jemandem Gebet sprechen, ja, da muss auch der Boden vorbereitet sein. Dann, natürlich muss er irgendwann beten und sein Vertrauen auf den Herrn setzen. Aber nicht einfach, wenn ich ihn da vielleicht hindrängen will, dass er sich schnell bekehrt, heute Abend noch nach der Veranstaltung. So geht es eben nicht. Pflügen, säen, ernten. So hängt das zusammen. Mit anderen Worten, das hier, unser Leben, bereitet den Boden vor. Das ist das Kultivieren des Bodens. Wenn wir einen leiblichen Verwandten haben, der noch nicht bekehrt ist, der kennt uns ja sehr gut. Ein Bruder, eine Schwester, die eigene Mutter, der eigene Vater, die kennen uns sehr gut. Oder Kinder bei den Älteren, die hier sind, die schon Kinder haben. Die dann das Leben bereitet den Boden vor. Und das will ich an der Stelle auch gleich sagen. Zu Hause, im eigenen Haus, darf nicht gepredigt werden, liebe Brüder und Schwestern. Zu Hause muss gelebt werden, nicht gepredigt. Zu Hause wird gelebt. Und je enger wir mit Menschen zusammen sind, desto weniger Worte, sondern desto mehr muss unser Leben den Boden vorbereiten. Natürlich, das Zeugnis muss hinzukommen. Eines Tages, durch das Leben alleine, da kann einer den Christen 30 Jahre lang beobachten, 50 Jahre lang. Davon alleine kann er sich noch nicht bekehren. Er muss das Evangelium hören, auch als Botschaft natürlich. Aber das Leben bereitet den Boden vor, es pflügt und kultiviert und dann kommt die Saat dazu, das Zeugnis. Und wenn Gott Gnade schenkt, wenn sich dieser Mensch bekehrt, wenn er Buße tut und glaubt, dann kann eines Tages geerntet werden. Das müssen nicht wir sein, die ernten. Manchmal ernten andere. Manchmal dürfen wir ernten, was andere gesät haben. Ja, das ist unterschiedlich, aber ich meine jetzt allgemein gesprochen. Seht ihr, wie das zusammengehört? Das möchte ich auch sehr betonen. Ich hoffe, dass ihr euch das sehr einprägt. Das ist die Grundlage. Darauf aufbauend kann evangelisiert werden. Unser Leben muss zuerst stimmen. Wenn ich sage, unser Leben muss stimmen, natürlich weiß ich, dass wir nicht perfekt sind. Ich bin nicht perfekt, der Bruder Johann Siebert ist nicht perfekt und alle anderen, die hier sind, auch nicht. Wir machen Fehler, aber das ist gar nicht entscheidend. Wir dürfen Fehler machen. Einen geistlichen Menschen erkennt man nicht daran, dass er keine Fehler mehr macht, sondern hoffentlich daran, dass er zu seinen Fehlern stehen kann, dass er gelernt hat, zu seinen Fehlern zu stehen, dass er gelernt hat zu sagen, oh, das war eben falsch, ich bin eben ärgerlich geworden, ja, bitte verzeih mir, ich war emotional. Hoffentlich können wir sowas aussprechen, auch wir Männer. Hoffentlich können wir das unseren Ehepartnern sagen unseren Kindern uns entschuldigen oder bei Arbeitskollegen oder, wenn es sein muss, vor der ganzen Gemeinde einmal um Vergebung bitten für etwas, was wir falsch gemacht haben, weil wir auf der Gemeindestunde laut geworden sind oder so etwas. Hoffentlich haben wir das gelernt, uns zu beugen, und dann sind wir glaubhaft. Wir hatten gestern Besuch, da hat eine Schwester erzählt, ich hatte das schon fast wieder vergessen, ich habe einmal in Mannheim in einer Bibelstunde etwas Falsches gelehrt. Ich habe an dem Abend etwas Falsches gesagt, und da war ein einziger Bruder, der an dem Abend es gewagt hat, mir zu widersprechen und gesagt hat, Wilfried, ich bin da nicht einverstanden mit dem, was du eben gesagt hast. Und ich habe mir das angehört, ich konnte das aber nicht sofort annehmen, was er gesagt hat. Er hat mir das hinterher noch ausführlicher gesagt, hat mir etwas mitgegeben. Das war Mittwochabends. Am Sonntag hatte ich die Predigt zu halten. Ich habe vor der ganzen Gemeinde gesagt, am Mittwochabend habe ich das hier gelehrt. Ein Bruder hat mich aufmerksam gemacht. Ich habe es sehr gründlich geprüft. Und ich muss euch heute sagen, der Bruder hatte recht. Und ich möchte euch heute sagen, bitte verzeiht mir, ich habe das falsch gelehrt. Ich möchte heute Morgen noch einmal über denselben Text predigen und ihn jetzt richtig auslegen. Das hat die Gemeinde damals sehr beeindruckt. Ich habe das nicht gemacht, um die zu beeindrucken. Ich habe es gemacht, weil Gott mir das gezeigt hat. Ich hatte das falsch gelehrt. Es war meine Verantwortung, das wieder richtig zu stellen. Aber das hat einige sehr beeindruckt, weil sie gesehen haben, es geht mir um die Wahrheit. Es geht mir nicht darum, Recht zu behalten. Diesen einen, den hätte ich glatt bügeln können, ja. Den hätte ich mundtot machen können. Den hätte ich ein paar auf den Deckel geben können. Hätte er nie mehr was gesagt in der Gemeinde, ja. Versteht ihr? Das kann man machen. Aber dem Herrn sei Dank hat er mich vor so einer Torheit bewahrt und hat mich so geführt. Und Gott hat es sogar später dann noch gebraucht, wie ich gestern noch einmal hörte von dieser Schwester. Jetzt habe ich mehr gesagt, als ich sagen wollte. Machen wir an der Stelle Pause.